So, dann guten Morgen zum zweiten Tag, zweiten Linux-Tag, der Chemnitzer Linux-Tage 2013. Wir beginnen dann mit dem ersten Vortrag hier im Track zu Embedded-Systemen. Embedded-Systemen, Sie kennen den Trend in der Mikroelektronik seit Jahrzehnten. Sie wird kleiner, kleiner, eines Tages ist sie dann ganz verschwunden, aber bis dahin ist noch eine ganze Weile Zeit und es ist faszinierend, was also in diesen Embedded-Systemen heutzutage integriert werden kann. Das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie dann Software, insbesondere Kerne, Grafiktreiber damit umzugehen haben, bietet auch neue Möglichkeiten und darüber wird uns Lukas Schach heute im ersten Vortrag berichten.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Lukas Stach. Ich bin inzwischen Kernel-Entwickler bei Pengotronics seit einem Monat. Deswegen steht das jetzt noch nicht irgendwo im Programm. Ja, genau. Ich möchte euch heute ein bisschen über Grafiktreiber für Embedded-Systeme erzählen und ich würde es direkt so machen, da ich denke, dass wir mit der Zeit ganz gut hinkommen und auch nicht zu viele hier sind, dass einfach, wenn Fragen auftauchen, einfach Hand heben, er kommt dann hin mit dem Mikro und dann können wir das direkt klären im Vortrag, weil ich nicht weiß, wie der Wissensstand hier ist und ja, dass ihr einfach Bescheid sagt, wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt. Ich werde hier eher etwas allgemein erzählen. Ja. Eingebettete Systeme. Ja, was ist das eigentlich? Früher war es halt mal die versteckten Systeme, die irgendwo in einer Waschmaschine, in irgendeiner Steuerung irgendwo drin waren. Inzwischen haben wir auch, bezeichnen wir halt als Embedded-Systeme auch eine ganze Leistungsklasse von Hardware, hauptsächlich halt diese ganzen System-on-a-Chip-Sachen, was dann irgendwo im Handy steckt. Ja, und darum soll es heute auch hauptsächlich gehen. Da Android ja da inzwischen ein sehr großes Thema ist als Linux-Distribution für Embedded-Systeme. Ja. Ja, das ist ein Embedded-System von NVIDIA, Tegra 3 Board. Das sieht dann schon eher nicht mehr aus wie ein Handy, sondern das ist halt ein Entwicklerboard, wo man schön an alle Anschlüsse irgendwo rankommt, um dann auch Entwicklung zu machen. Mitgebracht habe ich auch mal noch ein anderes. Ist ein NVIDIA Tegra 2 System. Können wir einfach mal rumgehen, dass ihr euch das mal angucken könnt. Ja. Darauf laufen inzwischen auch irgendwelche General-Purpose-Distributionen wie Fedora oder OpenSUSE, wie man ja gestern dann im Vortrag schon hören konnte. Also diese Systeme sind inzwischen schon sehr leistungsfähig und können allgemeinere Aufgaben bewältigen, ohne dass man sie noch groß anpassen müsste. Ein paar Hardware-Grundlagen. Wie ist eigentlich eine Grafikkarte, wenn sie im PC steckt, aufgebaut? Um einfach mal die Brücke zu schlagen von PC zu Embedded. Im PC haben wir eine Grafikkarte immer als irgendein diskretes Teil, was irgendwo auf dem PCI-Bus, PCI-Express-Bus sitzt. Also haben wir auf jeden Fall immer irgendein Host-Interface, was halt die Kommunikation übernimmt zum Bus. Und auch verschiedene DMA-Aufgaben, um mit dem Hauptspeicher des Computers zu kommunizieren. Dann dazwischen irgendwo die ganzen Recheneinheiten, 2D-Einheit, 3D-Einheit, Videodekodierung, was man alles mit einer Grafikkarte halt so machen möchte. Ganz wichtig auch irgendwo Display-Controller, dass man dann doch was auf dem Monitor bekommt und alle diese Einheiten greifen normalerweise auf dedizierten Speicher zu, der irgendwo auf der Grafikkarte mit sitzt. Das ist sehr schneller Speicher und da hat man natürlich dann immer den Aufwand, dass irgendwas, was im Grafikspeicher liegt, von der CPU sehr schlecht zuzugreifen ist, weil man über den PCI-Bus gehen muss oder auch andersrum, wenn irgendwelche Daten im Systemspeicher liegen, muss man die erst in den Grafikspeicher kopieren, damit die Grafikkarte überhaupt daran kommt. Ja, Anbieter von Desktop-Grafik kennen wir wahrscheinlich alle, die drei großen. Und es sind halt auch nur noch die drei, die wirklich irgendwo Desktop-Grafik anbieten. Ja, wie sieht das Ganze bei einem System-on-a-Chip aus? Da sieht man schon am Bild, dass das Ganze doch deutlich unterschiedlich ist. Wir haben irgendwo einen Systembus, der alle Geräte, die in so einem System integriert werden, dann verbindet. Und die CPU ist auch nur eins von diesen vielen Geräten. Und diese ganzen 2D-Einheit, 3D-Engine, Display-Controller sind hier komplett eigenständige Blöcke, die irgendwo halt mit auf diesem Systembus hängen. Und bei den meisten SoCs halt über diesen Systembus dann wieder auf den Speichercontroller zugreifen können und dort dann der Hauptspeicher des Systems angebunden ist. Das heißt, wir haben denselben Speicher für die Grafikeinheiten, wie es auch für die CPU ist. Hat Vorteile, aber auch Nachteile. Größter Nachteil ist die Speicherbandbreite als erstes. Da üblicherweise dort bei diesen System-on-a-Chip-Teilen dann da unten irgendwo ein DDR3-Single-Channel hängt, was so ungefähr auf 2 GB pro Sekunde an Datendurchsatz kommt. Und ja, bei Desktop-Grafikkarten sind wir inzwischen im Bereich von 300 GB pro Sekunde zum Grafikspeicher. Also dort haben wir schon eine sehr große Engstelle. Außerdem ist halt zu beachten, dass diese ganzen Teile irgendwo zugekauft werden können. Wir haben nicht mehr die Grafikkarte, die von einem Hersteller hergestellt wird und alle Blöcke kommen von diesem Hersteller, sondern jeder Hersteller von diesen Chips wie TI, Freescale, Nvidia, die haben am Ende irgendwo meistens einen eigenen Display-Controller, den sie sich irgendwo ausgedacht haben und kaufen dann üblicherweise halt hauptsächlich die 3D-Engine irgendwo dazu. Und dadurch wird das Ganze halt eher ein heterogenes System. Genau. Das sind die Grafikanbieter in diesem Bereich. Für Display-Controller, TI, Nvidia, Freescale, Samsung machen alle irgendwo was Eigenes und kaufen dann die 3D-Kerne dazu. Da sind die größten Bekannten irgendwo. Adreno, PowerVR, hat bestimmt jeder schon mal gehört mit. Der PowerVR war dieser bekannte Kern, den Intel dann dem Atom zur Seite gestellt hat, wo es dann keine sinnvollen Treiber dafür gab. Der Mali ist von ARM ein IP-Core, Tegra von Nvidia, Vivante und ist eine eigenständige Firma und VideoCore ist von Broadcom. Das sind so die zurzeit irgendwo in den Geräten zu finden sind. Ein paar Softwaregrundlagen. Wie sieht so ein Grafiktreiber am Ende immer aus? Also das ist jetzt ein Beispiel von einem freien Grafiktreiber. Die sehen üblicherweise so aus, dass wir halt im Kernel ein Kernel-Modul haben, was das Mode-Setting übernimmt, also am Ende die Display-Controller ansteuert, um dort die Auflösung einzustellen, was überhaupt angezeigt werden soll. Und vor allem halt mit dem Memory Management des Kernels irgendwo interagiert, um den Speicher zu allozieren und zu verwalten für die Clients, die dann irgendwo oben drauf sitzen. Ja, dann haben wir da die Schnittstelle, das ist so ungefähr Kernel User Space. Die libDRM ist halt einfach nur eine kleine Library, die auf irgendwelche IO-Controls und MMAP-Sachen ein bisschen abstrahiert, aber ja, das ist ein sehr, sehr unspezifiziertes Interface. Also das Einzige, was da wirklich fest ist, ist das Kernel-Mode-Setting, wo sich irgendwo geeinigt werden konnte, dass wir da ein einheitliches Interface haben. Wie stellt man eine Auflösung ein oder so? Aber alles andere, was irgendwo mit Beschleunigung zu tun hat, ist bei jedem Grafikanbieter oder auch im Open-Source-Bereich anders. Ja, da oben drauf sitzen dann üblicherweise halt die Treiber. Bei Xorg halt einfach nur die 2D-Render-Beschleunigung. Das ist halt das, was dann üblicherweise als DDX, Device Dependent X-Treiber bezeichnet wird. Und auf der anderen Seite dann halt die 3D- und Compute-Beschleunigungen, was irgendwo im Mesa 3D-Paket ist. Ja, bei binären Treibern, die von irgendwelchen Herstellern ausgeliefert werden, sieht das ganz ähnlich aus. Also es gibt immer ein Kernel-Modul, wo mindestens die Speicherverwaltung für den Chip irgendwo drin ist. Und obendrauf dann im User Space den eigentlichen Treiber, der irgendwelche APIs wie OpenGL implementiert. Ja, was machen die Hersteller in dem Bereich zurzeit? Die meisten Hersteller machen es genauso wie im Desktop-Bereich. Es gibt binäre Treiberpakete. Dazu meist halt ein GPL-Kernel-Code, wo aber wirklich nur die Interaktion zu den Speicherverwaltungen des Linux-Kernels irgendwo drin ist und darauf irgendein Selbstbau-IO-Control-Interface ist, was komplett inkompatibel zu allem anderen immer ist. Das müssen die Hersteller einfach bieten, weil es halt von Android gefordert wird. Android hat einfach die Marktmacht, dort zu sagen, wir brauchen das und da muss irgendwo ein GPL-Kernel-Modul da sein. Das Problem ist, diese Treiber werden jetzt meistens als Binärpakete für Android ausgeliefert. Und wer sich mit Android schon mal ein bisschen beschäftigt hat, der User-Space von Android sieht wieder ganz anders aus als bei einem normalen Linux. Sehr schön ist dort halt die Eigenimplementation der libc, was bei Android halt das Bionic ist. Und natürlich sind dann diese ganzen binären Treiber, die von diesen Herstellern ausgeliefert werden, am Ende irgendwo gegen die Bionic gelinkt und funktionieren auf einem normalen Linux-System mit glibc einfach überhaupt nicht, ohne noch irgendwo einen Wrapper dazwischen zu setzen. Ja.
Zu dieser Inkompatibilität von dieser Android-libc und glibc, liegt es an Erweiterung oder sind die einfach ABI-inkompatibel?
Die sind teilweise ABI-inkompatibel und das ist halt das Problem. Teilweise ist natürlich auch, dass dann in Bionic bestimmte Sachen anders wieder implementiert werden und ja, am Ende läuft es immer auf ABI-Inkompatibilitäten hinaus. Also man kann das Ganze irgendwo mit einem Wrapper umgehen, indem man da noch was dazwischen schiebt und sagt, wir wandeln halt die Aufrufe von Bionic auf eine normale glibc um, aber es ist natürlich immer irgendwo ein extra Aufwand, der das Ganze noch verkompliziert. Ja, für die 3D-Einheiten gibt es so gut wie überhaupt keine Dokumentation. Also für die Display-Controller bekommt man die inzwischen ganz gut. Da sind alle Hersteller sehr freizügig geworden oder implementieren auch selber irgendwo Treiber dafür im Linux-Kernel. Aber für die 3D-Kerne ist immer noch sehr schwierig, da überhaupt ranzukommen. Also wenn, dann halt unter sehr strengen NDA-Auflagen. Und ja. Probleme, die man hat, wenn man einen freien Software-Treiber für ein SoC irgendwo schreiben möchte. Die SoCs sind modular, das hatte ich ja schon angesprochen, dass jeder von diesen Komponenten irgendwo am Ende noch von einem anderen Hersteller zugekauft werden kann und deshalb am Ende eigentlich jeder dieser Blöcke einen eigenen Treiber erfordert, was ja der normale Weg wäre. Allerdings ist das DRM-Framework im Linux-Kernel, was wir zurzeit nutzen, um halt Grafikgeräte irgendwo abzubilden, nicht modular. Das heißt, irgendwo haben wir dann halt das eine Device, DevDRI, Card irgendwas und da liegt alles drunter. Das heißt, alle Treiber, die irgendwo dann einzelne Einheiten dieser Grafikeinheit ansteuern, müssen sich dieses eine Interface teilen. Das heißt, wir haben am Ende immer wieder irgendwo einen Übertreiber, der das Interface implementiert und dann die einzelnen Teile wieder an die einzelnen Grafiktreiber weitergibt. Was natürlich, nicht natürlich, aber zurzeit halt noch nicht irgendwie vereinheitlicht wurde. Das heißt, jeder kocht da zurzeit so sein eigenes Süppchen. Und das heißt, selbst wenn wir in zwei verschiedenen SoCs zweimal denselben Display-Controller haben, fangen wir am Ende wieder an, zweimal verschiedene Interfaces irgendwo zu implementieren. Ja, die Koordination zwischen diesen vielen verschiedenen Treibern ist natürlich auch eher problematisch. Zum Beispiel, was passiert, wenn wir nur einen dieser Treiber als Modul entladen? Was machen wir dann mit dem Interface, was wir haben? Schalten wir einzelne Funktionen ab oder müssen wir die ganze Karte abschalten? Diese Karte, die es eigentlich nicht mehr gibt, die aber halt im DRM-Framework immer noch so angesehen wird. Ja. Und natürlich der ganze Zugriff auf die geteilten Ressourcen. Wir haben den Speichercontroller, der irgendwo da sitzt. Der Zugriff darauf von der Grafikeinheit ist eigentlich relativ trivial. Das Problem ist, was machen wir, wenn wir Memory Clock Scaling machen, also wollen. Also in Zeiten, in denen das System nicht belastet ist, einfach irgendwo die Speicherbandbreite reduzieren, indem wir die Taktfrequenz runterstellen und damit halt Strom sparen können. Dazu müssen sich die ganzen einzelnen Einheiten so eines Systems abstimmen können. Braucht die CPU Speicherbandbreite, braucht die GPU Speicherbandbreite und dafür fehlen zurzeit im Linux-Kernel einfach noch die kompletten Grundlagen, um sowas sinnvoll zu machen. Die ganzen Taktmodule auf einer Grafikkarte haben wir die ganzen Sachen halt integriert. Da haben wir halt Taktgeneratoren für die Displays oder die einzelnen Engines irgendwo. Auf einem SoC haben wir meistens irgendwo ein zentrales Modul, was halt die Takte bereitstellt. Und dann muss natürlich der Grafiktreiber dort an der Stelle wieder damit zusammenarbeiten. Das ist inzwischen ein ganz gut gelöstes Problem, da wir inzwischen das Common Clock Framework im Kernel haben. Das kann man also als gelöst ansehen. Adressraum ist auch ein schönes Thema. Ist halt damit verbunden, dass wir bei den meisten dieser einzelnen Blöcke keine MMU, also Memory Management Unit, irgendwo davor haben. Das heißt, entweder müssen wir im System eine Memory Management Unit haben, die für diese ganzen Peripheriegeräte und am Ende ist Grafik auch nur ein Peripheriegerät zuständig ist und damit die Übersetzung von Grafikadressen, Busadressen auf die Speicheradressen vornimmt, oder wir greifen direkt über physikalische Adressen irgendwo zu. Es ist auf der einen Seite ein Verwaltungsproblem, da Grafikspeicher Blöcke oft sehr groß werden können. Also wenn wir über einen einzelnen Framebuffer für Full HD sprechen, geht das um ungefähr 4 Megabyte, die wir da haben. Und wenn wir keine MMU haben, müssen wir diesen Speicher irgendwo an einem Stück bereitstellen, ohne Paging, was bei länger laufenden Systemen dann öfters ein Problem darstellt. Dafür gibt es inzwischen den CMA Memory Allocator im Kernel, wo man am Anfang, wenn das System gestartet wird, einen größeren Speicherbereich reserviert, der für solche Allokationen verwendet wird, allerdings halt auch erlaubt wird, falls dort keine Allokationen zurzeit vorliegen, dass dann normale Pages dort abgelegt werden, zum Beispiel von der CPU, die dann im Notfall, falls halt eine Allokation stattfindet, wieder herausmigriert werden müssen. Was natürlich einen ziemlich großen Overhead darstellt. Im Gegensatz zu ein paar Pages irgendwo über den normalen Mechanismus zu allokieren und dann einfach die Page-Tables aufzusetzen. Das Verwaltungsproblem, größeres Problem ist halt das Sicherheitsproblem, dass wir an der Stelle die Grafikeinheit direkt auf den Hauptspeicher irgendwo zugreifen kann, über physikalische Adressen, ohne irgendwo nochmal gebremst zu werden. Und das heißt, ich kann, wenn ich der Grafikeinheit die richtigen Befehle unterschiebe, dann auf beliebigen Speicher im System zugreifen, inklusive dem Kernelspeicher. Was an sich schon die riesigste Sicherheitslücke überhaupt ist. Gibt es dann natürlich auch eine Lösung dafür, die heißt Command Stream Validation. Das heißt, jeden Kommandopuffer, den ich irgendwo im User Space zusammenbaue, der wird dann zum Kernel geschoben. Und normalerweise würde der Kernel diesen Puffer einfach per DMA an die Grafikeinheiten weitergeben, damit die diesen ausführen. Um das Sicherheitsproblem herumzukommen, muss ich jetzt diesen gesamten Puffer kennen, nochmal auf der CPU durchgehen, die ganzen Speicheradressen mir angucken. Ich muss also auch alle Befehle kennen, die die Grafikeinheit irgendwo kennt, um zu wissen, welche dieser Befehle mit Speicheradressen arbeiten, um dann halt zu schauen, greift diese Grafikkarte oder diese Grafikeinheit jetzt auf Speicher zu, der ihr wirklich zugeteilt ist, oder ist das irgendwelcher anderer Speicher? Das ist natürlich eine sehr unschöne Lösung, vor allem halt auf diesen kleinen Systemen, wo die CPU so schon mit ihren Aufgaben fast überfordert ist, wenn man dann noch jeden Kommandopuffer, den man irgendwo zur Grafikkarte schieben möchte, nochmal validieren muss. Ist die Performance natürlich absolut grottig. Ja. Zum aktuellen Stand der freien Treiber. Wir haben für fast alle derzeit am Markt befindlichen SoCs irgendwo einen KMS-Treiber, also genau diese Mode-Setting-API, um die Display-Controller anzusteuern. Teilweise halt wirklich selber von den Herstellern irgendwo geschrieben, wie beim TI-OMAP, oder halt teilweise auch von Dritten geschrieben, wie teilweise beim Tegra oder dann bei Freescale von anderen Firmen. Die Beschleunigungsfunktionen bei freien Treibern sind in einem sehr unterschiedlichen Zustand, und deswegen würde ich euch jetzt einfach nochmal da einen kleinen Überblick geben, was da zurzeit Sache ist. Als erstes der Lima-Treiber, das ist der reverse-engineerte Treiber für die ARM-Mali-Einheiten. Da gibt es inzwischen Demo-Code, der irgendwo so weit die OpenGL-API implementiert, dass man da drauf Quake 3 laufen lassen kann, teilweise noch mit dem Shader-Compiler von ARM. Allerdings sind sie da inzwischen auch sehr weit, diesen Instruktionssatz dort zu reverse-engineeren und damit jetzt in der Lage, einen wirklichen Treiber irgendwo in Mesa 3D anzufangen. Das Ganze setzt natürlich wieder auf ein Out-of-Tree-Kernel-Modul auf. Allerdings ist das halt erstmal ein zweitrangiges Problem, da das Kernel-Modul GPL ist und damit irgendwo angepasst werden kann. Aber es hat natürlich nicht die Interfaces, die man sich aus Sicherheits- oder Performance-Sicht wünschen würde. FreeTrainer macht inzwischen sehr große Fortschritte. Das ist der Treiber für die Qualcomm Adrenos. Der wird von Rob Clark geschrieben, und dort ist inzwischen ein kompletter User-Space-Treiber für Mesa 3D verfügbar, der inzwischen sogar in der Lage ist, Gnome Shell und sowas auf diesen Geräten anzuzeigen. Setzt auch wieder auf ein Qualcomm irgendwo Out-of-Tree-Kernel-Modul auf. Ist halt dort an der Stelle noch ein Batzen Arbeit, dass halt das Kernel-Modul nochmal überholt werden muss, bevor das irgendwo upstream gehen kann. Aber es gibt halt dort einen sehr kompletten Treiber, den man auch einsetzen kann. Und ein Tegra, wie der Name schon sagt, ist der Treiber für die Tegra-Chips. Dort gibt es zurzeit noch überhaupt keine Beschleunigungsfunktion, also gerade im 3D-Bereich. Im 2D-Bereich gibt es erste Ansätze. Dazu gibt es einen einfachen XORG-Treiber, der ein paar Sachen davon implementiert. Hier ist allerdings dazu zu sagen, dass halt die Entwicklung von der anderen Seite angefangen wurde. Also wo andere freie Treiber sich darauf konzentriert haben, zuerst den User Space irgendwo zu bauen, da schon ein freies Kernel-Modul irgendwo verfügbar war, wurde sich bei OpenTegra darauf konzentriert, zuerst das Kernel-Modul zu schreiben, halt den KMS-Treiber erstmal und inzwischen dann auch die Beschleunigungsinfrastruktur im Kernel schon zu bauen. Also für diese ganzen 2D-Beschleunigungsfunktionen gibt es Demo-Code, der auch von NVIDIA zur Verfügung gestellt wurde. der natürlich noch keinen Treiber darstellt, aber der diese Interfaces, die da jetzt im Kernel geschaffen werden, dann auch nutzt. Und damit auch die Interfaces irgendwo validierbar werden. Diese Beschleunigungsinfrastruktur im Kernel soll wahrscheinlich dann mit 3.10 irgendwo einziehen. Das Schöne daran ist, dass das zurzeit halt nur auf 2D ausgelegt ist, wo halt Nvidia auch selber mithilft, weil sie auch ihren Xorg-Treiber dann irgendwo auf diese Interfaces aufsetzen wollen. Allerdings ist halt 3D-Beschleunigung aus Kernel-Sicht dann komplett dasselbe. Also wir sagen dann bloß noch, dieser Kommandopuffer soll irgendwo zu einer anderen Einheit gehen und der Chip erledigt das von selber. Aus Kernel-Sicht ist es dann komplett dasselbe. Das heißt, diese 2D-Infrastruktur, die jetzt geschaffen wird, ist dann später auch für 3D-Funktionen nutzbar. Allerdings wird das dann noch eine ganze Weile dauern, bis da irgendwas kommt, da dort wieder Reverse Engineering, der 3D-Kurs angesagt ist, da Nvidia zurzeit keine Absichten hat, dort irgendwas zu veröffentlichen. Etnaviv ist nur ein Reverse Engineering-Projekt zurzeit für die Vivante-Kerne. Die machen sehr gute Fortschritte bei der Dekodierung der ISA, allerdings ist das glaube ich, zurzeit nur eine Person, die da wirklich dran arbeitet und die hat dann natürlich auch keine Lust, direkt den Treiber anzufangen, macht halt nur Reverse Engineering und deshalb gibt es da treibermäßig noch überhaupt keine Fortschritte. Aber dort kann man genauso wieder ein Out-of-Tree-Kernel-Modul bekommen, auf dem man dann halt erstmal aufbauen könnte, um den User Space zu machen. So, ich bin jetzt sehr schnell durch. Dass auch wenige Zwischenfragen gab. Gibt es irgendwelche Fragen?
Ich bin natürlich nun persönlich betroffen, wie wahrscheinlich alle hier irgendwie. Zu Oma passt jetzt gar nichts gesagt am Ende, wie da der Zustand ist. Der ist vielleicht...
OMAP ist PowerVR. Und PowerVR ist absolut keine freien Treiber in Sicht. Dort hat... Also die ISA von den PowerVRs sieht anscheinend auch sehr krude aus, weshalb dort auch niemand irgendwo wirklich einen Versuch gewagt hat, das zu reverse-engineeren. Und damit ist der Treiber auch absolut... nicht in Sicht. Also es gibt halt von TI, wie gesagt, für den Display-Controller vom OMAP irgendwo die Kernel-Treiber, die halt Mode-Setting können, aber beschleunigungsmäßig ist da absolut nichts an freien Treibern in Sicht.
Wie sieht es bei den ganzen freien Treibern mit OpenGL versus OpenGL-DS aus? Gibt es irgendwo auch eine volle OpenGL-Implementierung oder Ideen, Ansätze dafür auf Embedded-Chips?
Ja. FreeDreno implementiert inzwischen schon teilweise richtiges OpenGL, das am Ende dann doch nicht so groß unterschiedlich ist. Und die ganzen Hersteller bieten halt nur OpenGL ES an, weil es irgendwo der Standard, Industriestandard in dem Bereich ist, aber es hält eigentlich niemanden davon ab, da eine komplette OpenGL-Implementation obendrauf zu setzen. Und das ist halt genau der Punkt. Rob Clark hat da inzwischen halt einige Hacks in den Treiber eingefügt, um das erstmal zum Laufen zu bekommen. Und damit läuft halt Gnome Shell, was halt auf vollem OpenGL aufsetzt.
Ich noch eine Frage. Du hattest mir erzählt, auf dem Board, was du rumgegeben hattest, läuft eben dann auch jetzt wirklich eine Distribution schon. Inwieweit sind bestimmte Sachen schon für Anfänger geeignet, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen? Also die dann vielleicht erstmal ein lauffähiges System benötigen und dann aber vielleicht beitragen wollen zu der Entwicklung. Was würdest du denen empfehlen?
Also inzwischen ist es schon sehr einfach geworden auf solchen Systemen, wo man halt wirklich auch an irgendwelche Schnittstellen herankommt oder auch den Bootloader dann mal selber verändern kann, dort wirklich ein lauffähiges System darauf zu ziehen, sei es Fedora oder OpenSUSE irgendwo. Das ist, also gerade bei dem System sind halt jetzt alle Teile, die man braucht, um erstmal eine grundsätzliche Fedora-Distribution da drauf zu bringen und zum Laufen zu bringen, ohne groß Beschleunigungsfunktionen, aber wenigstens einen grafischen Desktop irgendwo, dann schon mit 3.9 inzwischen upstream, also das heißt ein paar Wochen noch, bis das wirklich irgendwo released wird. Aber dort muss man sich dann halt einen eigenen Kernel bauen, das ist Voraussetzung, aber ansonsten sind die Hürden nicht mehr groß. Man lädt sich halt ein Root-File-System runter von Fedora oder OpenSUSE, baut dazu seinen eigenen Kernel und dann kann man mit so einem System eigentlich schon starten.
Also ich hätte da noch zwei Fragen. Einmal zu so einer Kernel-Entwicklung. Da gab es ja diesen Ansatz im Kernel, so ein geteilte Speicher für solche Geschichten, Einblendung von Videoinhalten, also von irgendwelchen Webcams und sowas. Inwieweit nutzen das eventuell schon die proprietären Treiber? Und meine zweite Frage wäre, gibt es zurzeit Entwicklungen, dass halt diese Architektur, so wie du das vorgestellt hattest, bei den Grafikeinheiten jetzt vielleicht so in Sachen Sicherheitsaspekte nochmal getunt wird, also MMU und sowas?
Ja, also diese Speicherteilung, die du ansprichst, ist DMA-Buff, was halt irgendwo halt es ermöglichen soll, Speicherinhalte, die von einer anderen Einheit kommen, ohne sie nochmal irgendwo umzukopieren, dann zwischen den Einheiten zu teilen. Von den proprietären Treibern wird es meines Wissens noch nicht genutzt. Ist auch relativ, nein, sie haben ja ein GPL-Kernel-Modul, also grundsätzlich ist es möglich, allerdings wird es meines Wissens noch von keinem benutzt, da dort halt auch zurzeit noch größere Entwicklungen laufen. Das heißt, inzwischen sind wir dort mit diesem Framework in der Lage, irgendwo Speicher zwar zu teilen, aber die ganze Zugriffsschutzlogik ist dort noch nicht drin. Das heißt, du kannst nicht feststellen, benutzt meine 3D-Einheit diesen Speicherbereich, den ich da irgendwo rübergeschoben habe, jetzt noch? Schreibt die da noch was rein? Kann ich jetzt schon draus lesen, wenn ich eine andere Einheit bin? Und das ist zurzeit noch in Entwicklung. Es sind jetzt auch wieder mit 3.9 und dann für 3.10 auch wieder einige Patch-Serien da in Entwicklung, die dann auch upstream gehen werden. Aber das ist halt, also gerade die proprietären Treiber werden da noch eine Weile brauchen, bis die sich da irgendwo drauf verlassen, dass dieses Interface da ist und das dann auch nutzen. In Sachen Sicherheit, ja, es wird besser. Also zum Beispiel schon der Tegra 3 hat dann eine IO-MMU, die halt alle Zugriffe von Peripheriegeräten, die irgendwo am Systembus hängen, aus ihrem eigenen Speicherbereich nochmal per Paging auf die physikalischen Adressen mappt. Wenn sowas da ist, dann kann man das einsetzen, um die ganze Sache zu verbessern. Problem ist natürlich, dass dann die Grafiktreiber am Ende wieder mit der ganzen IO-MMU-API direkt zusammenarbeiten müssen und das ist auch noch nicht da. Also da wird auch nochmal ein größerer Entwicklungsaufwand anfallen, um das dann wirklich so zu machen. Einfach ist es zum Beispiel bei den Adrenos, da die von den Radeon-Grafikkarten abgeleitet sind irgendwo, haben die eine eigene Speicherverwaltungseinheit, die dann der Grafiktreiber auch selber ansprechen kann, um dort das Paging zu machen. Also an der Stelle ist es relativ einfach. Bei allen anderen SoCs wird es noch länger dauern, bis das wirklich sicher läuft.
Zeichnet sich bei irgendeinem Hersteller eine etwas bessere Zusammenarbeit mit der Open-Source-Szene ab? Also dass dieser ewige Kampf, ich mache meinen proprietären Treiber und die Community ist damit beschäftigt, den Open-Source-Treiber zu machen, dass man da irgendwie mal was hinkriegt, wo man da nicht patentiertes Wissen rausrücken muss und dass das mal irgendwie besser zusammenarbeitet.
Ich werde ja inzwischen schon etwas beschuldigt, Werbung für Nvidia zu machen, aber die sind inzwischen in dem Bereich wirklich fast die Besten, da wir Du musst zwar noch unterschreiben, dass du die Dokumentation, die du bekommst, nicht weitergibst, aber gerade die 2D-Einheiten sind inzwischen komplett dokumentiert. Und meiner Ansicht nach hängt es zurzeit dort eher daran, dass sie noch sehr viel Dokumentation schreiben müssen, bevor sie irgendwo die 3D-Einheiten dort freigeben können. Aber das zeichnet sich dort schon ab. Und NVIDIA arbeitet auch stark an diesem OpenTekra-Treiber mit. Also hat dort halt fast die gesamte Beschleunigungsinfrastruktur im Kernel aus ihrem Downstream irgendwo geportet. Da gab es natürlich auch sehr viele Runden, die da jetzt noch gedreht werden mussten, bis das irgendwo auf dem Stand ist, dass es der Open-Source-Community gefällt. Aber die bemühen sich auf jeden Fall. Ja.
Was ist denn mit der Grafik in dem sehr beliebten Raspberry Pi?
Das ist eine ganz eigene Geschichte. Der Grafikkern im Raspberry Pi ist eigentlich kein Grafikkern, sondern der eigentliche Hauptprozessor dieses Systems. Der Prozessor, auf dem dann beim Raspi am Ende das Linux läuft, ist nur ein Co-Prozessor dieses Hauptprozessors. Der Videocore hat eine eigene Firmware, mit der man aus dem Linux heraus mit ihm kommunizieren kann. Und dort liegt alles drin. Also da ist ein komplett eigenes Betriebssystem drin, was dann am Ende die komplette Umsetzung der OpenGL-API macht. Die ganzen, selbst die Shader werden dort kompiliert. Das Linux-System im Raspi macht am Ende überhaupt nichts mehr, außer 1:1 irgendwo Calls an das andere Betriebssystem weiterzuschieben. Von daher wird es da sehr schwer, einen sinnvollen Treiber irgendwo zu implementieren, da man dort überhaupt keinen Einfluss drauf hat.
Aber um nochmal auf NVIDIA zurückzukommen, ich kann mich da auf eine Äußerung von Linus Torvalds erinnern, vor ein oder zwei Jahren. Der war ja nicht so amused über NVIDIA. Sind die seitdem besser geworden oder ist das, was
man,
er da angesprochen
hat? Man muss da
hat,
sehr unterscheiden. Also NVIDIA ist inzwischen fast 2 eigenständige Firmen, wenn man das von der Philosophie her so betrachtet. Die Desktop-Grafikkarten sind immer noch genauso closed wie eh und je und dort wird sich auch nichts daran ändern, weil dort halt auch im Treiber sehr viel IP drin steckt, den sie einfach nicht freigeben wollen oder teilweise eigene Dokumentation überhaupt nicht vorhanden ist, die sie freigeben könnten, sondern dass da wirklich irgendwo einfach die Software-Ingenieure mit den Hardware-Leuten zusammengearbeitet haben und da irgendwann ein Treiber rausgekommen ist und Dokumentation halt einfach nicht existiert. Und dort wird sich da auf absehbare Zeit in Zukunft auch nichts ändern. Allerdings halt gerade in diesem Tekra-Bereich ist es anders. Dort ist die Philosophie anders. Dort sehen sie halt, dass sie Linux halt auch wirklich brauchen, weil es das einzige Betriebssystem ist, was auf diesen Systemen sinnvoll irgendwo eingesetzt werden kann. Und damit hat sich dort schon ein sehr Mentalitätswandel vollzogen.
Noch eine Frage zu OpenCL. Wie sieht es denn dort aus? Weil Tekra 3, glaube ich, hat ja immer noch nicht so diesen...
Auch der Tekra 4 nicht.
Ach so, okay.
Selbst die kommenden Tekra-Chips können kein OpenCL. Genau, das hängt mit der Shader-Architektur zusammen. Getrennte Vertex- und Pixel-Shader versus halt Unified-Shader irgendwo. OpenCL ist eventuell auch auf einer älteren Architektur machbar. Allerdings müsste man da sehr viel Zeit rein investieren, was wahrscheinlich niemand machen wird. Deswegen ist so eine Unified Shader Architektur zurzeit immer noch Voraussetzung für OpenCL und die Konkurrenz von NVIDIA ist da inzwischen weiter, die halt wirklich OpenCL, Vivante kann OpenCL anbieten. Ich weiß gar nicht, wer noch alles. Die Mali-Leute können OpenCL. Allerdings ist da halt im Tekra-Bereich nichts in Sicht. Aber wir hoffen darauf, dass jetzt im Desktop-Bereich jetzt OpenCL auch in den freien Treibern einzieht. Die Radeon-Leute arbeiten da ja verstärkt daran. Und auch Nuvo hat wieder Entwicklungen in die Richtung angestoßen, dass der OpenCL State Tracker in Mesa dann am Ende auf Nuvo oder auch den anderen Treibern laufen kann. Und wenn das dort funktioniert, dann sollte es theoretisch nicht mehr ein Riesenaufwand sein, sowas dann halt eventuell auch auf FreeDreno oder sowas zu portieren.
Ich noch eine Frage. Du hast ja viel jetzt zu den eigentlichen Grafikschnittstellen gesagt. Wie sieht denn die Situation bei Videounterstützung aus? Also viele von denen brauchen ja sicherlich dann auch eine Hardwarebeschleunigung, um gerade HD-Videos oder sowas zu dekodieren. Wie ist der Stand in dem Bereich?
Da bin ich nicht ganz so der richtige Ansprechpartner, da ich mich halt wirklich in diesem Bereich halt eher mit diesen Grafikeinheiten beschäftige. Und da, weil es halt auf diesen System on a Chip dann wirklich getrennte Einheiten sind und man das nicht mehr irgendwo auf einer Grafikkarte mit hat, weiß ich dann nicht so genau Bescheid. Allerdings gibt es da auch irgendwo halt zugekaufte Cores und ich weiß nicht, wie der Stand von freien Treibern in dem Bereich ist. Problematisch ist dort halt wieder das Sharen von Speicher, dass man dann halt irgendwo die dekodierten Videoframes auch anzeigen können möchte und dass dort halt in dem Bereich noch sehr viel Arbeit zu tun ist.
Ja gut, wenn dann, da ist noch eine Frage. Ja.
Also gibt es ja eine Firma, die sehr viel Werbung in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat, ihr Betriebssystem auf Handys zu bringen, und die wird hier überhaupt nicht genannt. Gibt es da einen speziellen Grund dafür? Ich meine Ubuntu, also Canonical.
Da gibt es nicht viel dazu zu sagen, denn Ubuntu setzt immer irgendwo auf den Android-Kernel auf. Sie wollen zwar einen eigenen User Space halt auf das Handy bekommen, allerdings setzen sie am Ende auf den Android-Kernel auf, nutzen dann halt auch wieder komplett andere Grafikschnittstellen zum Kernel oder zu den einzelnen Treibern. Deshalb sind sie einfach da ein bisschen aus dem Blickfeld raus, weil sie halt da eher in der Android-Welt leben, die ihre eigenen Sachen am Ende irgendwo machen und mit dem normalen Linux nicht viel zu tun haben. Außerdem haben sie halt in dem Bereich sehr wenige Ressourcen, die irgendwo wirklich an Treibern für sowas arbeiten könnten. Ich sehe das persönlich da noch nicht so, dass Canonical da wirklich irgendwo an den Treibern mitarbeitet. Die wollen irgendwo im User Space sich bewegen und dort, wie man ja jetzt wieder hört, mit mir irgendwo einen eigenen Display-Server machen, dort irgendwo ihre Ideen umsetzen, aber halt wirklich auf Android oder irgendwelchen proprietären Lösungen dann wieder aufsetzen.
Also kann man zusammenfassend sagen, also Linux und 3D und Beschleunigung, da, wenn ich sowas machen will, dann eher mit Android. Im Moment ist es einfach noch nicht so weit, dass ich da, also angenommen, ich will morgen was kaufen und irgendwo einbauen, dann sollte ich mich da auf Android konzentrieren und oder vielleicht mal nächstes Jahr nochmal gucken.
Nächstes Jahr ist schon eine ganz gute Idee. Aber ja, zurzeit ist es wirklich so, dass halt Android dort eigene Lösungen geschaffen hat. Ob die besser oder schlechter sind, darüber kann man diskutieren. Allerdings haben sie halt irgendwo lauffähige Lösungen, was halt sonst immer noch sehr schwierig ist. Also gerade halt diese proprietären Treiber, binären Treiber von irgendwelchen Herstellern, die es vielleicht auch für gegen glibc gelingt gibt, aber die sinnvoll zum Laufen zu bringen, ist ein nicht trivialer Aufwand.
Gut, wir hätten noch Zeit für ein paar Fragen, aber gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann nochmal herzlichen Dank an Lukas für diesen interessanten Überblick. Ich hoffe,